unserem nächsten Beitrag. Professor Joachim Ragnitz wird uns über Dimensionen des regionalen Gefälles aufklären und fragen, ob ein gemeinsames Muster, ob es ein gemeinsames Muster gibt. Professor Ragnitz ist stellvertretender Leiter der IFO-Niederlassung in Dresden. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Ostdeutschlandforschung, Dankeschön, regionale Entwicklung, sektoraler Strukturwandel, allgemeine Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik. Professor Ragnitz besitzt große Expertise über regionale Unterschiede in den neuen Bundesländern. Und daher freuen wir uns auch, dass Sie für den Wirtschaftsdienst bereits zahlreiche hochkompetente Beiträge geliefert haben. Seit 2000 haben Sie schon über 18 Mal bei uns geschrieben. Wir freuen uns nun über Ihren Beitrag.
Also, vielen, vielen Dank. Vor allem, ich wusste selber nicht, dass ich so oft schon bei Ihnen geschrieben habe, aber okay. Ich erinnere mich aber an meinen allererster Aufsatz, 1989, der ging auch bei Ihnen los und damals auch ein regionalökonomisches Thema, also so gesehen schließt sich hier ein Kreis, aber ich hoffe, er ist noch nicht zu Ende. Gut, ich möchte oder bin beauftragt, es wurde gewünscht, dass ich über die Frage referiere, inwieweit es ein gemeinsames Muster regionaler Disparitäten gibt. Ich konzentriere mich auf Deutschland, nur vorab nicht, dass jemand hier sich wundert, dass ich gleich nur Deutschlandkarten habe. Also gibt es ein gemeinsames Muster regionaler Disparitäten in Deutschland? Der Hintergrund der Frage ist sicherlich, dass halt regionale Unterschiede, regionale Disparitäten als ein Verstoß gegen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gilt. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wie man das ausgleichen will. Aber letzten Endes ist die große Frage dann, naja, wie misst man eigentlich regionale Disparitäten und welche Regionen sind es, die tatsächlich benachteiligt sind, beziehungsweise warum sind sie möglicherweise benachteiligt? Das ist die Fragestellung, um die ich mich hier kümmere. Ich habe mir dann als erstes mal angeschaut, im Rahmen dieses Vortrags jedenfalls, was steht denn so im Gesetz? Naja, es gibt ja das Raumordnungsgesetz, da ist im Grunde drin definiert, wie Gleichwertigkeit abgegrenzt werden soll. Wobei man sagen muss, es ist sehr, sehr, sehr allgemein, wie das in so einem Gesetz natürlich auch so ist. Das Relevante sind die beiden rot markierten Punkte hier. Auf der einen Seite geht es also um ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse in den einzelnen Regionen, also ein großer Block von verschiedenen Indikatoren, die man da offensichtlich drunter ziehen kann. Und zum anderen geht es, das ist der zweite Punkt da unten, um eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur bei einem ausreichenden Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Das heißt, es sind im Grunde zwei verschiedene Punkte, die man da betrachten muss, nämlich auf der einen Seite die Daseinsvorsorge, der erste Punkt, das zweite Punkt eben die wirtschaftlichen Verhältnisse. Und auf genau diese beiden Punkte will ich mich im Folgenden konzentrieren. Zunächst einmal, was ist eigentlich Daseinsvorsorge und welche Bereiche zählen darunter, beziehungsweise was ist der angemessene Zugang, wie er in § 2 des Raumordnungsgesetzes genannt wird. Ich habe mir dann mal, oder grundsätzlich ist es so, diese Daseinsvorsorge wird gar nicht bundeseinheitlich geregelt. Weshalb es da jetzt eine Kommission gibt, kann man sich ein bisschen fragen, aber eigentlich ist es Länderaufgabe. Und wenn man sich das anschaut, die Länder definieren das sehr, sehr unterschiedlich. Was Sie hier jetzt sehen, ist so, wie das in Raumordnungsberichten und Landesentwicklungsplänen der Länder definiert ist. Diese Kästchen, die so aussehen wie so ein Tetris-Spiel, zeigt im Grunde alles, was hellblau ist, ist, wo die Länder Daseinsvorsorge in verschiedenen Bereichen definiert haben. Sie werden das nicht lesen können, weil das alles ein bisschen klein ist, aber Sie sehen die Länder links, die verschiedenen Daseinsvorsorgebereiche oben. Man sieht vor allem der ÖPNV, der wird eigentlich überall definiert, das ist das ziemlich weit rechts da und alles andere ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen Ländern ist dann sowas wie Bildung mit dabei, Kultur, Sport dabei, Wasserversorgung, Sicherheit und Ordnung, bei anderen ist es dann nicht dabei. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das dann definiert ist. Und das hat letzten Endes damit zu tun, dass es eben eigentlich normativ nur definiert werden kann. Eine wissenschaftlich begründete Aussage darüber, was ist jetzt eigentlich Daseinsvorsorge, lässt sich vermutlich nicht wirklich treffen und vor allem nicht, wie ist das zu gewichten, welche Substitutionsmöglichkeiten gibt es da, welche Unterschiede sind akzeptabel, alles viele, viele Fragen, die sehr, sehr schwer zu beantworten sind. Bisher gibt es offensichtlich noch keine wirkliche Antwort darauf. Trotzdem gibt es natürlich eine Vielzahl von Untersuchungen darüber, wie denn Gleichwertigkeit gemessen werden kann und was da so ungefähr rauskommt. Ich habe mich mal auf so ein paar ganz allgemeine Karten jetzt mal konzentriert. Zunächst einmal, was das BBSR da so schreibt. Sie haben einmal diese ganz große Karte in Ihren Raumordnungsbericht drin, wo dann zusammengefasst wird aus verschiedenen Indikatoren, so ein Indikator der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Blau ist schlecht, gelb und rot ist gut. Man sieht, naja, diese blauen Regionen, das ist vor allem oben so Mecklenburg-Vorpommern, das nördliche Brandenburg und Sachsen-Anhalt, das zieht sich dann rüber so ein bisschen nach südliches Niedersachsen, nach Nordhessen, ja, und da ganz unten so Erzgebirge ist auch so ein bisschen schlecht, aber es ist vor allem so ein ostspezifisches Problem. Und das BBSR teilt das dann auf in verschiedene Subindikatoren, das sind diese rechten kleinen Karten, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Demografie, Wohnungswesen, Infrastruktur und was da alles so reinspielt. Da sieht man eigentlich auch immer dieses Bild, naja, der Nordosten ist offensichtlich das Problem. Und nur bei dem ganz unten links, die Infrastruktur, gibt es dann auch so ein paar periphere Regionen im Westen, die dann auch offensichtlich da etwas benachteiligt sind. Aber eigentlich immer, es geht ja um die Gemeinsamkeit von Regionen, es ist offensichtlich immer da oben dünn besiedelte Regionen im Nordosten, die da irgendwie problematisch sind. Außer beim Wohnungswesen, da ist es der, also rechts unten, da ist der Ballungsraum München vor allem, der da Probleme aufweist, aber das ist vielleicht auch ein Indikator, der nicht ganz so gut, oder der was anderes eigentlich ausdrückt. Naja, wenn man sich diese Vorgaben im Gesetz dann anschaut, so sieht man, es geht eigentlich um den Zugang zu Daseinsvorsorgeeinrichtungen und der ist in Deutschland geregelt nach den zentralen Orten. Man sieht, wir haben dichtes Geflecht zentraler Orte, das ist nur eigentlich in den peripheren Regionen Nordostdeutschlands nicht so dicht geknüpft. Ansonsten sieht das relativ gut aus. Und wenn man sich anschaut, wie ist denn der Zugang zu diesen zentralen Orten, so sieht man, naja, die Fahrzeiten dahin, rot ist schlecht in diesem Fall, sind vor allem wieder im Nordosten und so ein bisschen oben in nördlichen Schleswig-Holstein problematisch. In den meisten anderen Regionen sieht das gar nicht so problematisch aus. Man kommt also relativ leicht hin zu diesen zentralen Orten, wo eben auch die verschiedenen Leistungen der Daseinsvorsorge angesiedelt sind. Und im Gesetz steht dann auch noch weiter, naja, es geht auch um die Nahversorgung mit verschiedenen Einrichtungen, exemplarisch nur ausgewählt, sowas wie Hausärzte, Supermärkte, Grundschulen und Sekundarstufe 1 in den Schulen. Auch da sieht man irgendwo, bis auf die Schulen ganz unten rechts, da sieht es ein bisschen schwieriger aus, aber ansonsten wieder der Nordosten, wo die Problemregionen sind, wo auch die Nahversorgung offensichtlich nicht so richtig gut gewährleistet ist. Das heißt, was die Daseinsvorsorge angeht, kann man so ein Zwischenfazit ziehen, naja, das gemeinsame Muster ist ganz offensichtlich, Ostdeutschland ist nicht so schlecht, nicht so gut dran. Zum Zweiten, die periphere Lage ist offensichtlich das Problem und darüber hinaus dünne Besiedlung als weiterer gemeinsamer Faktor einer unterdurchschnittlichen Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen Deutschlands. Das war der erste Punkt. Ich muss ja wahrscheinlich ziemlich schnell machen hier. Also der erste Punkt, Daseinsvorsorge. Der zweite Punkt, da geht es ja um die regionale wirtschaftliche Entwicklung. Also das, was im Raumordnungsgesetz ganz unten in meiner Folie dann rot markiert war. Nun, da haben wir den Kriterienkatalog der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Den kennen Sie alle. Gelb sind da die C-Fördergebiete bzw. die am schwächsten entwickelten Regionen nach diesem GRW-Indikatoren-Set, den ich links nochmal so aufgegriffen habe. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von D-Fördergebieten, das sind die grün markierten Regionen. Das ist so der derzeitige Stand. Da gibt es verschiedene Probleme mit dieser Indikatorik, die wird derzeit neu überarbeitet, auch vor dem Hintergrund, dass man eben eine gemeinsame Regionalförderstrategie für Deutschland eben entwickeln will. Wir sind zusammen mit der GEFRA beauftragt worden, im Auftrag des BMWI, der Fisch sitzt hier, der kennt das jetzt, was kommt, da verschiedene Indikatoren uns mal genauer anzuschauen, inwieweit sie denn geeignet sind. Und wir sind da rangegangen, dass wir gesagt haben, naja, auf der einen Seite kann man verschiedene Wirtschaftskraftindikatoren heranziehen. Wir haben dann in unserer Studie da empfohlen, naja, am besten das Bruttoinlandsprodukt der Erwerbstätigen zu nehmen. Als ein Wirtschaftskraftindikator, hellblau ist wieder schlecht, rot ist gut. Sie sehen, von der Wirtschaftskraft her ist wieder vor allem der gesamte Osten, das weiß man eigentlich aus Transformationsgründen, ist der Osten schwach bei der Wirtschaftskraft. Der ganze Osten ist da, muss wohl da wohl als strukturschwach einsortiert werden. Darüber hinaus noch so ein paar periphere Regionen, so im Hunsrück, Südwestpfalz und im Bayerischen Wald, wo es dann auch noch ein bisschen schwierig aussieht. Den zweiten Indikator, den wir dann herangezogen haben, ist das, sind Arbeitsmarktindikatoren. Wir haben uns dann darauf verständigt, die Unterbeschäftigungsquote als den wesentlichen Indikator heranzuziehen. In diesem Fall ist leider Gottes hellrot schlecht und blau gut. Ja, ist halt so, aber das werden Sie schon schaffen. Also hellrot sieht man, ist auch wieder im Osten das Problem. Dunkelrot ist so mittelschlecht. Das sieht man, da gibt es noch so ein paar miese Regionen in Ostfriesland. Das ganze Ruhrgebiet, auch wieder die Südwestpfalz, da haben wir gesagt, naja, es sind vor allem altindustrielle Problemregionen im Westen, die da eben bei der Unterbeschäftigung auch relativ schlecht dastehen. Heißt also, man sieht da schon ein klares Muster, der Osten, periphere Regionen, altindustrielle Regionen sind nach diesen Indikatoren eher problematisch. Wir haben weitere Indikatoren herangezogen, die kann ich jetzt überspringen. Ich habe mir dann angeschaut, naja, diese beiden Indikatoren, Unterbeschäftigungsquote und Bruttoinlandsprodukt der Erwerbstätigen, wie ist das denn miteinander kombiniert? Man sieht in diesem Scatterplot hier, naja, der Osten ist schlecht bei beiden Indikatoren, hohe Unterbeschäftigungsquote, geringes Bruttoinlandsprodukt der Erwerbstätigen. Die roten Punkte sind das, alle relativ weit rechts unten gelegen. Die blauen Punkte ist der Westen, sieht man, da gibt es Regionen mit geringem Bruttoinlandsprodukt, aber dann meistens auch eine geringe Unterbeschäftigungsquote. Es gibt auch Regionen mit einer etwas höheren Unterbeschäftigungsquote, dann aber meistens ein relativ hohes Bruttoinlandsprodukt der Erwerbstätigen. Das heißt, die Verteilung ist eine ganz andere. Die, im Osten sind bei beiden Indikatoren die Regionen eher schlecht, im Westen meistens immer nur bei einem Indikator. Jetzt will man natürlich wissen, gibt es da Gemeinsamkeiten bei diesen strukturschwachen Regionen? Jetzt habe ich meine schönen 15 Folien alle rausgekürzt. Das wäre wahrscheinlich zu viel gewesen. Aber wenn man sich so bivariate Zusammenhänge anschaut, so sieht man, ja, es gibt bestimmte bivariate Zusammenhänge. Die sind nie besonders stark ausgeprägt. Aber man sieht eigentlich bei so Regressionsgraden immer, die sind meistens in eine bestimmte Richtung, meistens nach oben eben gegangen, gehen die dann. Man sieht, Gemeinsamkeiten sind ganz offensichtlich natürlich dieser Osteffekt. Ist nicht weiter überraschend. Aber dann eben sowas wie ungünstige Lage im Raum, kaum Agglomerationsvorteile und was so wirtschaftsstrukturelle Faktoren angeht, wenig Industrieunternehmen typischerweise, geringe Ausstattung mit Humankapital, geringerer Anteil von Großunternehmen, kommt eigentlich immer so raus, naja, das sind die Faktoren, die halt in den strukturschwachen Regionen nach dieser Abgrenzung eigentlich meistens gegeben sind. Die sind natürlich nie ganz unabhängig voneinander. Wenn es keine Großunternehmen gibt, hat man wahrscheinlich auch eine geringe Ausstattung mit Humankapital und wenig Industrieunternehmen und so weiter. Deswegen diese bivariate Analyse ist nicht so wirklich hilfreich, aber sie zeigt zumindest schon mal, in welche Richtung es geht. Naja, und wenn die bivariate Analyse nicht hilfreich ist, macht man eine multivariate Analyse. Das habe ich dann auch noch gemacht. Das ist jetzt als Tabelle dann getrennt zwischen West- und Ostdeutschland. Also Westdeutschland links, Ostdeutschland rechts, Bruttoinlandsprodukte Erwerbstätigen oben, Unterbeschäftigung unten auf der Vorspalte dann. Und man sieht, im Osten gibt es eigentlich gemessen für das Bruttoinlandsprodukt der Erwerbstätigen relativ wenig gemeinsame Faktoren. Die Größenstruktur spielt eine Rolle, die Erreichbarkeit spielt auch eine Rolle. Aber ansonsten ist es eigentlich flächendeckend überall nur dieser Osteffekt, der da offensichtlich eine Rolle spielt. Im Westen sieht es ein bisschen anders aus. Eine geringe Produktivität kann man relativ leicht erklären durch Branchenstruktur, durch Größenstruktur, Qualifikationsstruktur der Erwerbsfähigen und der Erwerbstätigen und darüber hinaus sowas wie Erreichbarkeit und Siedlungsdichte. Also schlechte Erreichbarkeit, geringe Siedlungsdichte führt eher dazu, dass man eben auch ein geringes Bruttoinlandsprodukt der Erwerbstätigen aufweist. Eigentlich für jemanden, der sich mit Regionalökonomie beschäftigt, nicht wirklich neu, aber kann man da auch zeigen. Bei der Unterbeschäftigungsquote sind die Zusammenhänge nicht ganz so eindeutig, aber man sieht sie dann auch. Da sieht man dann aber auch im Osten und im Westen ähnliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also Branchenstruktur, Größenstruktur, Demografie, gemessen an der Altersstruktur der Bevölkerung und Siedlungsdichte treiben die, also ungünstige Ausprägungen bei diesen vier Indikatoren, treiben im Osten wie im Westen die Unterbeschäftigungsquote hoch. Im Westen kommt dann eben noch die Qualifikationsstruktur dazu, also ungünstige Qualifikationsstruktur heißt eine relativ hohe Unterbeschäftigungsquote. Das spielt im Osten keine Rolle, weil da formale Ausbildung gemessen wird und die ist im Osten ja aus Traditionsgründen immer noch relativ hoch. Das sieht man aber, es gibt gewisse gemeinsame Faktoren, die das erklären. Naja, und wenn man das dann wieder in die Karten überträgt, so sieht man, naja, sind halt diese Regionen, diese peripheren Regionen, es ist der Nordosten, die bei all diesen Faktoren oder Indikatoren, die ich da betrachtet habe, eigentlich immer das große Problem sind und darüber hinaus die altindustriellen Regionen im Westen. Für Regionalpolitik heißt das, manches davon wird man nicht wirklich beeinflussen können. Demografie, Siedlungsstruktur kriegen sie nicht geändert, das muss man wohl so hinnehmen. Man kann versuchen, es zu kompensieren, aber meine Regressionskoeffizienten, die ich jetzt Ihnen nicht zeige, die zeigen relativ deutlich, es ist schwer zu kompensieren, weil diese kaum veränderbaren Faktoren haben einen vergleichsweise hohen Einfluss auf die Wirtschaft, die Strukturschwäche da. Es gibt natürlich so ein paar Ansatzpunkte, sowas, was man auch nicht wirklich überraschend finden kann, also Unternehmensansiedlungen und Standortbedingungen kann man verbessern, das hilft irgendwie sicherlich so ein bisschen, aber zumindest kurzfristig ist meine Interpretation, dass die Effekte, die man da erwarten kann, nicht so schrecklich groß sind. So, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich in der Kürze der Zeit, ich glaube, länger sollte ich jetzt nicht, einen kurzen Einblick gegeben und alles andere können Sie dann in 4 Wochen, nee, in 2 Monaten nachlesen im Wirtschaftsdienst. Ne?
Haben wir gar keine Wortmeldung?
Doch.
Das hätte mich jetzt doch etwas...
Ja, nein, mich interessiert ja schon noch mal... Ist das jetzt in Ordnung hier, das Mikrofon, oder? Ja, ist okay, gut. Größenstruktur als einer der zentralen Faktoren, darauf wollte ich noch mal eingehen. Einmal wollte ich nur mal kurz wissen, wie habt ihr das gemessen? Wie kann man sich vorstellen, wie man sowas beeinflusst durch Wirtschaftspolitik?
Ich schaue gerade, ob ich die Karte da habe. Ja, immerhin. Nicht Karte. Achso, waren Sie es. Also, das sind jetzt alles BBSR-Indikatoren aus Inka. Und da wissen Sie halt, da werden irgendwie Betriebsgrößen gemessen nach verschiedenen Größenklassen. Anteil größerer Betriebe, Anteil kleinerer Betriebe und so weiter. Und mittlerer Betriebe sind, glaube ich, die 3 Kategorien. Ich
glaub,
ja, was anderes gibt es ja nicht. Ne? Also, okay. Ne? Also, und ich meine, man sieht hier irgendwie, irgendwo so ein Zusammenhang ist da, aber das streut ganz gewaltig. Das waren diese ganzen Grafiken, die ich Ihnen eigentlich nicht zeigen wollte. Aber man sieht es hier auf dem linken Bild, also es gibt so einen, naja, nach oben gerichteten Trend da offensichtlich. Je größer die Industriebetriebe, umso höher das Bruttoinlandsprodukt der Erwerbstätigen. Und bei Unterbeschäftigungsquote im Osten und Westen unterschiedlich. Naja, aber immerhin. Wie kann man es beeinflussen? Sie können im Grunde versuchen, große Unternehmen anzusiedeln. Wir wissen, dass das nicht wirklich schnell geht oder sowas. Man kann darüber hinaus dann irgendwie noch versuchen, die Betriebe, die kleineren Betriebe, die es gibt, durch Investitionsförderung, durch Technologieförderung versuchen, irgendwie die zum Wachsen zu bringen. Geht aber auch nicht so wirklich, weil, oder es geht nicht schnell, sagen wir mal so. Wir haben ja Studien gemacht, zumindest für Osten und für Westdeutschland, wo wir gesagt haben, die 20 Jahre, 30 Jahre seit der Vereinigung haben nicht gereicht, eben Unternehmenswachstum anzuregen. Das heißt also, es sind Ansatzpunkte, was die Regionalpolitik, die GRW auch immer wieder irgendwo versucht, aber viel Hoffnung kann man da eigentlich nicht machen, dass das wirklich auf die Schnelle irgendwie großartig was bringt.
Ja, ich glaube, es ist ein toller Kontrast jetzt zu dem Vortrag, den ich gehalten habe. Ich habe immer Schwierigkeiten, wenn ich mit Bildern überschüttet werde, weil ich mich dann immer fragen muss, wie passt das im Gesamtbild zusammen? Mhm. Und der Punkt ist, wir können nicht alles haben. Ich denke, eine wichtige Lektion, die wir hoffentlich aus meiner Analyse gesehen haben, ist, dass es ein Zusammenspiel gibt. Dann haben Sie hohe Löhne, aber Sie haben auch hohe Mieten. Ja? Und dann haben Sie auf einmal verrückte Indikatoren oder Sie stellen fest, dass Regionen attraktiv sind, aus Nahverkehrsgründen, aus bestimmten Annehmlichkeiten, die Regionen bieten. Das würde Menschen dazu führen, einen Lohnabschlag zu akzeptieren, einfach um am schönen, sonnigen Ort zu sein, um vielleicht auch noch ein Zimmerchen, ein Häuschen in Freiburg zu bekommen. Man akzeptiert das. Und das kommt jetzt hier natürlich nicht wirklich zur Geltung. Meine Frage, und es ist eigentlich schlecht, so lange zu reden, meine Frage ist, haben Sie mal diese Indikatoren auch auf die Prognosen, die wir jetzt mit unserer modernen Theorie machen, angewendet und die Zusammenhänge daraufhin, also kausal versucht, sich anzuschauen?
Also ich habe natürlich irgendwie im Kopf so bestimmte Hintergedanken zur Theorie, aber jetzt anders als Sie, gehe ich nicht mit so einem theoretischen Modell ran und versuche da irgendwo Vorhersagen zu machen, sondern ich gucke mir eher die Zahlen an und versuche die zu erklären unter Rückgriff auf unterschiedliche Modelltypen. Also heißt irgendwie, die Herangehensweise ist, glaube ich, bei Ihnen und mir dann ein bisschen eine andere. Liegt einfach daran, ich komme aus dem empirischen Wirtschaftsforschungsinstitut, da macht man das ja so. Heißt also, Entschuldigung an die Kollegen, die jetzt auch aus anderen Instituten kommen, manche arbeiten auch anders. Also heißt, muss ich verneinen so? Also ich habe jetzt keine großartigen kausalen Untersuchungen in dem Sinne gemacht, wie Sie es irgendwie jetzt so sich so vorstellen, aber wäre etwas... Nee, also ich meine, ich habe halt diese Regressionsanalysen noch gemacht, die, ich meine, da kommen wir jetzt weiter hinten, irgendwie die ganzen Regressionskoeffizienten, die können Sie aber natürlich nicht unbedingt kausal interpretieren und darüber hinaus war ich natürlich beschränkt durch die Datenverfügbarkeit, die es da so gibt. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, grundsätzlich, ist immer auch die Frage, wie man die Regionen abgrenzt. Also ich meine, Sie haben stark mit Städten irgendwie argumentiert. Ich habe hier die Kreisebene genommen, bei der GRW-Förderung die Arbeitsmarktregionen, die wahrscheinlich auch die bessere Größe ist, weil da verteilt sich das ja dann zum Teil auch innerhalb der Regionen. Und bedeutet dann aber, Ihre theoretischen Vorhersagen können Sie auf Arbeitsmarktregionenebene vermutlich so deutlich dann nicht mehr treffen, weil das ja alles dann innerhalb dieser Region wirklich verwischt wird. Aber aus regionalökonomischer Sicht würde ich ja sagen, sind die Arbeitsmarktregionen die bessere Größenordnung. Aber wie gesagt, mir geht es ja auch mehr darum, um Schlussfolgerungen für die Regionalförderung dann abzuleiten und nicht darum, die Erklärungsmuster zu haben.
Sie hatten auf Ihrer letzten Folie als eine der Gemeinsamkeiten für die BIP, für die Region, die in Bruttoinlandsprodukt pro Kopf schwach sind, die Erreichbarkeit. Das ist ja auch was, was zum Teil zumindest wirtschaftspolitisch adressierbar ist. Da würde mich mal interessieren, ob Sie da Potenziale sehen oder Lücken sehen, was a, klassische Verkehrsinfrastrukturen angeht und b, wie sich das durch digitale Erreichbarkeit verändern kann.
Also jetzt habe ich hier halt diese Regressionskoeffizienten mal gezeigt. Ne? Also da sieht man halt, es ist gemessen, wie das INKA so macht, mit Fahrzeiten zu Oberzentren, Mittelzentren und zum ICE-Anschluss. Da ist dann natürlich noch weiteres drin, was aber nicht signifikant war, deswegen wieder rausgeflogen ist. Heißt also, im Westen spielt das irgendwie eine Rolle, im Osten typischerweise nicht so sehr stark. Es ist natürlich irgendwie beeinflussbar. Sie können da versuchen, nochmal Straßen zu bauen, dass die Erreichbarkeit irgendwie sich verbessert oder sowas, ist am ehesten relevant für Industriegüter, aber weil für Dienstleistungen sicherlich nicht. Bei Digitalisierung, glaube ich, spielt eine sehr große Rolle, dass das mehr oder ist ein ganz wesentlicher Faktor auch für die Dienstleistung. Wenn man sagt, wir wollen jetzt eben eine Dienstleistungswirtschaft aufbauen, um auf diese Art und Weise regionale Entwicklung zu fördern, ist die Digitalisierung sicherlich sehr, sehr wichtig. Wir haben deswegen bei diesem Indikatoren-Set für die künftige GRW-Förderung, die wir da als Gutachter vorgeschlagen haben, auch eben die, unter anderem eben diese Breitbandverfügbarkeit mit 100 Mbit-Anschlüssen irgendwie mit aufgenommen. Ob das der Unterausschuss dann umsetzen wird oder nicht, ist jetzt nicht unsere Angelegenheit, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht außer Augen lässt.
Wir kommen jetzt zum...
Das war's?
Ja, das war's. Vielen Dank.